Ich behaupte, es kommt jetzt eine große Ansage, pass auf. Ich bin gerade am besten Ort auf der ganzen Welt, um eine Podcast-Folge über Vietnam aufzunehmen. Ja gut, das brauche jetzt hier mal eine kleine Erklärung. Also, ich sitze gerade im Schneidersitz auf meinem Bett und dieses Bett, das steht in einem kleinen Holzhaus und das ist das Gästehaus einer vietnamesischen Gastfamilie, bei denen ich aktuell lebe. Die Zimmertür, die ist weit offen, es kommt so ein wirklich angenehmer Wind hinein. Ich muss dazu sagen, hier ist eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Also dieser Wind, ja, ist gerade irgendwie das Einzige, was mich so ein bisschen erfrischt in diesem Moment. Und der Blick, und jetzt wird es ein kleines bisschen gemein, ist schon sehr schön. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich gucke einmal über so eine kleine Holzveranda und dann ins Tal. Und ich sehe Berge. Auf diesen Bergen sind Reisterrassen gebaut worden. Ich sehe Teeplantagen. Alles hat so ein ganz intensives Grün. Und sobald die Sonne rauskommt, das tut es immer mal wieder, habe ich das Gefühl, intensiviert sich dieser Farbton nochmal. Also ich habe das Gefühl, diese Umgebung leuchtet geradezu. Die strahlt, wenn die Sonne scheint. Ja, und genau an diesem Ort bin ich gerade und nehme diese Folge für euch auf. Ihr hört vielleicht auch immer mal wieder Hintergrundgeräusche, vielleicht einen Hahn oder ein Motorrad. Ich muss dazu sagen, ich lebe gerade bei einer vietnamesischen Familie zu Hause. Um mich herum ist ein buntes Treiben. Oh, ihr hört es. Ja, es gibt Hunde offensichtlich, Hühner, es gibt Kühe, Pferde, Ziegen, viele Kinder, die herumlaufen. Also, so, jetzt ist auch mal gut da hinten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn es heute etwas bunter, etwas lauter wird. Aber es ist zu 100% das echte Vietnam. Ja, wie ich am Ende wirklich völlig durch Zufall und auch mit einigen Höhen und Tiefen an diesem wirklich besonderen Ort gelandet bin und was ich auf dieser Reise über Vietnam als Land und die Vietnamesen und Vietnamesinnen als Menschen gelernt habe, das möchte ich heute mit euch teilen. Allerdings habe ich mir jetzt überlegt, ich teile das Ganze auf zwei Episoden. Das wäre sonst ein bisschen viel und ich will euch ja hier auch nicht irgendwie zutexten. Also, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen. Das ist dein Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Mein Name ist Kira. Ich freue mich riesig, dass du gerade eingeschaltet hast. Also richtig schön, dass du da bist. Vietnam, let's go. Hört ihr das? Jetzt donnert es hier gerade tatsächlich. Das gibt's doch gar nicht. Ja, es ist krass. Das Wetter ändert sich hier gefühlt alle 5 Minuten. Wir liegen sehr, sehr hoch und teilweise sind wir in den Wolken. Manchmal ist klarer Sonnenschein, wie noch vor 5 Minuten. Jetzt donnert es hier gerade. Ich wollte aber zum Intro noch eine kleine Ergänzung geben, weil nachdem ich das eingesprochen habe, dachte ich mir so, ihr müsst ja zum Teil auch irgendwie denken, ja, die kann uns viel erzählen. Hier der perfekte Vietnam-Ausblick, zufällig zur Vietnam-Folge. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze poste. Also ich habe gerade diesen Ausblick einfach mal auf Instagram gepostet unter Schlendern und Reisen. Findet ihr mich da, falls ihr Lust habt, euch das mal anzugucken, um vielleicht auch visuell schon mal so ein bisschen in die richtige Stimmung zu kommen. Genau, einfach einmal auf Pause drücken, dann sehr gerne wiederkommen und dann geht's auch wirklich los. Ja, damit wir alle so ungefähr auf dem gleichen Stand starten, würde ich gerne noch so ein, zwei Basic-Infos zu Vietnam geben. Vietnam liegt ja in Südostasien und hat einige Nachbarländer, im Norden China, im Westen Laos, im Südwesten Kambodscha. Und was ich finde, was wirklich besonders ist, ist, dass Vietnam eine sehr ungewöhnliche Form hat. Also es ist sehr langgezogen und stellenweise auch sehr, sehr schmal. Also mit etwas Fantasie, finde ich, kann man sich die Form ein bisschen wie so ein gebogenes S vorstellen. Ja, und dadurch, dass das Land eben so wahnsinnig lang ist, spricht man hier meistens von Südvietnam und von Nordvietnam. Und die Hauptstadt, Hanoi, die liegt in Nordvietnam. Und genau hier, also in Hanoi, beginnt meine und jetzt hier im Podcast auch unsere gemeinsame Reise. Na, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu viel. Ja, dann weißt du jetzt ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich in Hanoi angekommen bin. Es fahren einfach alle Roller. Es wird wie wild gehupt, es wird überholt. Der erste Eindruck der Stadt war für mich wirklich eine absolute Überdosis an Eindrücken, visuell wie auch optisch. Und ich weiß noch, am ersten Tag war es tatsächlich mein Tagesziel, herauszufinden, wie man denn bei diesem irren Verkehr die Straße überquert. Hat mich auch einige Zeit gekostet, das herauszufinden. Also ich dachte erst so, naja, irgendwer wird mich ja rüberlassen. Oder es ist vielleicht mal eine Lücke im Verkehr. Könnte aber beides knicken. Also letztlich ist die Taktik tatsächlich einfach laufen. Ich habe mir das von den Einheimischen abgeguckt. Die rennen einfach in diesen Verkehr und wie durch ein Wunder funktioniert das, weil die Leute dir ausweichen. Hat mich anfangs etwas Mut gekostet, aber mittlerweile kann ich das auch ganz gut. Und ich hatte dementsprechend, weil ich das natürlich nicht sofort rausgefunden habe, viel Zeit, mir diesen irren Straßenverkehr einfach mal genauer anzugucken. Und es ist echt schon witzig. Also einige fahren in einfach nur T-Shirt, kurze Hose, ohne Helm. Andere sind ganz körpervermummt. Also es geht los mit Mundschutz, Mütze, Handschuhe, lange Kleidung. Also ich vermute, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, sich vor den Abgasen zu schützen. Zum Teil hast du ganze Familien auf einem Roller. 3 bis 4 Erwachsene, irgendwo noch ein Kind und irgendwo in der Mitte auch noch ein Baby reingequetscht. An den Füßen dann 1-2 Hunde, gar kein Problem. Ich habe Leute gesehen, die mit Sonnenschirmen gefahren sind. Und das wirklich Faszinierendste ist immer wieder zu sehen, wie stark man einen Roller beladen kann. Mit allen möglichen Dingen. Mit Kleidung, mit Schuhen, mit Obst, Gemüse, mit Lebensmitteln jeglicher Art. Die Roller sind zum Teil das Dreifache so breit von dem, was sie normalerweise wären. Und ich habe kein einziges Mal gesehen, dass so ein Ding umgekippt ist, ne? Also die Leute wissen ganz genau, wie man das da durch diesen Verkehr manövriert. Es macht wirklich Spaß, einfach nur den Verkehr zu beobachten. Und was ich interessant finde, dieses Hupen, was ihr ja auch eben gehört habt, hat eine ganz andere Bedeutung. Also ich finde, in Deutschland ist ja so ein Hupen eher so ein Zeichen von, ey, du hast ja gerade was falsch gemacht. Hat manchmal sogar was leicht Aggressives. Also ich hupe auch eher dann, wenn ich auf jemanden sauer bin, als wenn ich ihm jetzt irgendwie was Freundliches mitteilen möchte. Ich lese euch jetzt aber mal einen Satz, den ich im Internet gefunden habe, vor. Also, warum hupen die Menschen in Vietnam so viel? Das Hupen ist unaufhörlich, aber nicht aggressiv. Es ist eher eine höfliche Warnung. Auf diese Weise zeigen die Fahrer ihre Anwesenheit. Also man möchte den anderen Leuten eigentlich nur mitteilen, hey, Achtung, Vorsicht, hier komme ich, pass auf, dass du nicht umgefahren wirst. Aber sobald man das verstanden hat, finde ich, kann man da auch ein bisschen besser mit umgehen, wenn man hier wirklich alle 3 Sekunden 15 Mal angehupt wird. Wobei ich der Vollständigkeit halber dazu sagen muss, diesen super irren Rollerstraßenverkehr, den gibt es natürlich auch in anderen asiatischen, südostasiatischen Ländern wie Thailand, wie Indonesien. Also wenn ihr das mal irgendwie miterleben wollt, dann könnt ihr das nicht nur in Vietnam, sondern auch in vielen anderen Ländern. Aber eben auch sehr gut in Vietnam und vor allem sehr gut in Hanoi. So, ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die Stadt. Was ist die erste Amtshandlung? Na, Geld abheben. Also, die Währung nennt sich vietnamesische Dong und 1 Euro sind ungefähr, haltet euch fest, 28.000 Dong. Ja, das heißt, wenn man 100 Euro abheben will, hat man direkt mal 2,8 Millionen. Da muss man sich ganz schön dran gewöhnen. Also ich muss sagen, ich kriege bis jetzt das Umrechnen noch nicht so richtig gut hin. Aber gut, das habe ich gemacht. Einige Automaten ermöglichen es dir auch nur so maximal umgerechnet 150 Euro abzuheben. Aber damit kommst du auch erstmal richtig weit. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Also ich hatte zu Beginn ein kleines, nennen wir es mal, Hitzestauproblem. Ich spiele euch mal ganz kurz einen O-Ton vor. Ich war nämlich gezwungen, shoppen zu gehen. Und danach verrate ich euch, was ich dafür bezahlt habe. Also O-Ton heißt, das, was jetzt kommt, habe ich quasi in der Situation selbst aufgenommen.
Oh, ich fühle mich wie neu. Ich bin schon ein paar Stunden hier in Hanoi. Ganz schlechter Reim. Und habe wirklich einen Hitzestau bekommen. Zum einen, weil es so mega heiß ist. Zum anderen, weil ich einfach komplett falsch angezogen war. Jetzt bin ich fast neu eingekleidet. Habe eine neue Hose und neue Schuhe.
Oh. Also, die Hose, das ist so eine lange blaue Stoffhose. Die sieht nicht super aus, aber auch nicht schlimm. Also sie sieht zumindest nicht super günstig aus, sagen wir es mal so. Ich habe dafür 90.000 bezahlt, das sind umgerechnet ungefähr 3 Euro. Und für die Schuhe habe ich 100.000 bezahlt, das sind umgerechnet so ungefähr 3,50 Euro. Oh krass, hört ihr das? Ja, das Wetter hat sich hier ein bisschen verändert. Oh, ja sorry, das könnte jetzt in den Aufnahmen noch ein paar Mal vorkommen. Müssen wir jetzt alle durch. Okay, jetzt hört ihr wahrscheinlich auch noch den Regen. Ich habe euch gesagt, es wird heute ein bisschen wilder. Was ich euch mit dieser Kostenaufschlüsselung auf jeden Fall einmal zeigen wollte, ist das Preisniveau. Also Vietnam ist schon ein sehr, sehr günstiges Reiseland. Es variiert nochmal so ein bisschen zwischen Stadt und Land. Hanoi ist tatsächlich im Vergleich eher ein bisschen teurer, aber immer noch sehr, sehr günstig. Also auch gerade Lebensmittel, ne? Für ein gut selbstgekochtes Abendessen zahlst du hier so im Schnitt also als Touri, 2-3 Euro würde ich sagen, umgerechnet. Wenn du einheimisch bist, zahlst du, glaube ich, nur 1 Euro oder so. Ich finde das aber auch okay, wenn sich das im Rahmen hält. Manchmal ärgert es einen schon so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, man wird jetzt so ganz bewusst auch abgezogen. Aber so einen kleinen Aufschlag, ja, so what, ist halt so, ne? Wir aus Europa haben ja sehr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld als die Menschen, die hier leben. Deswegen finde ich, sollte man auch gerade hier nicht aufs Blut handeln. Also davon würde ich euch abraten. Ich glaube, das gibt keine guten Karma-Punkte. Aber grundsätzlich könnt ihr hier sehr günstig reisen. Die Flüge sind natürlich teuer. Aber vor Ort könnt ihr wirklich low-budget unterwegs sein. Und was euch absolut auffallen wird, wenn ihr das erste Mal in Hanoi seid, ist die Architektur. Das ganze Stadtbild ist nämlich geprägt von sogenannten Röhrenhäusern. Das sind Häuser, die sehen wirklich ein bisschen aus wie Röhren. Also die sind unten super schmal, wirklich nur so ein paar Meter breit und dafür aber verhältnismäßig sehr, sehr hoch. Also es sind wirklich wie so Streifen, die aber alle aneinander gebaut wurden. Und am besten kann man sich das Ganze vorstellen, wenn man an Tetris denkt. Also für mich macht das immer so ein bisschen den Eindruck, als hätte man sich überlegt, bauen wir doch erstmal nur 4 Etagen, dann bauen wir vielleicht noch eine Dachterrasse obendrauf. Ach nee, komm, bauen wir doch auf die Dachterrasse nochmal eine Etage und dann nochmal ein Spitzdach und vielleicht nochmal einen Balkon. Also es wirkt alles so zusammengestellt so und nach entstanden. Und ich habe eben mal so ein bisschen dazu recherchiert, warum man denn überhaupt so schmal baut. Und der Grund liegt in der Vergangenheit. Und im Internet heißt es, Moment, ich habe hier eine Seite geöffnet. Früher wurde die Wohnungssteuer anhand der Quadratmeterzahl der Fassade berechnet. Das Schrumpfen der Fassade erwies sich also als gute Lösung, um Steuern zu senken. Ja, und das erklärt diese Art der Architektur. Und irgendwie hat man sich dann dran gewöhnt und es wohl auch so beibehalten. Deswegen wird nach wie vor heute in Form von diesen Röhrenhäusern gebaut. Ja, ich hatte dann sogar noch die Möglichkeit, mit einer Vietnamesin zu sprechen, die in genau so einem Röhrenhaus in Hanoi lebt. Und ja, das war schon nochmal ein interessanter Einblick, weil sie meinte, pro Zimmer leben gut und gerne mal so 7 bis 8 Personen. Das sind dann meistens Familien. Und ein Großteil der Wohnungen hat so niedrige Decken, dass du nicht aufrecht stehen kannst oder aufrecht laufen kannst. Das heißt, wenn du bei dir zu Hause bist, sitzt du, liegst du. Sie meinte, zum Teil müssen wir krabbeln, wenn wir durch unsere Räume laufen. Ja, aus europäischer Perspektive natürlich irgendwie unvorstellbar. Aber sie meinte, nee, alles gut, das funktioniert für uns, so sind wir aufgewachsen. Ist ja auch schön, mit seiner Familie so eng zusammenzuleben. Ja, ist halt irgendwie einfach ein ganz anderes Konzept zu leben. Und ich gebe zu, ich hätte gerne mal reingeguckt, aber die Chance habe ich dann leider nicht mehr bekommen. Ja, und von außen sind diese Häuser auch absolut wild. Also du hast überall Stromkabel, du hast viele Pflanzen auf dem Balkon. Teilweise wachsen die Pflanzen einfach aus dem Fenster. Du hast unglaublich viele Schilder. Also das ist mir aufgefallen, Vietnam liebt Schilder. Die Hausfassaden sind plakatiert mit Schildern. Die meisten Schilder haben irgendwie so die Farben Rot und Gelb. Ich vermute, das hat was mit der Flagge zu tun. Vietnams Flagge ist ja rot und hat diesen gelben Stern in der Mitte. Und auch diese Flagge ist wirklich überall. Also es ist echt krass. Ich habe mir einen Kaffee geholt, habe mich hingesetzt und aus Spaß mal gezählt, wie viele Flaggen ich auf einmal sehe. Ich bin auf 24 gekommen. Ihr kommt nicht drum rum. Also wenn ihr in Hanoi oder auch Vietnam allgemein seid, die Flagge ist überall. Als nächstes möchte ich gerne mit euch über das Thema Essen sprechen. Und um das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich einen kleinen Funfact für euch. Ich habe es auch erst vor Ort gelernt und fand es irgendwie lustig. Also, das Nationalgericht Vietnams ist eine Suppe, die Phở, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gegessen. Ist ja wie so eine Rinderbrühe. Gibt es in unterschiedlichen Versionen. Ist sehr, sehr lecker. Und ich habe jetzt gelernt, dieses Wort Pho hat in Vietnam 3 unterschiedliche Bedeutungen. Man spricht es jeweils ein bisschen anders aus. Und man sollte sich Mühe geben, es richtig auszusprechen, sonst kann es nämlich peinlich werden. Also, wenn man es Pho ausspricht, heißt es Straße. Man sieht dieses Pho, Pho auch immer auf den Straßenschildern. Alles klar. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen Phở und Phở. Also, zweite Version hat einen kleinen Bogen drin, Phở. Und das ist tatsächlich auch die Version, die ihr nutzen solltet, wenn ihr eine Suppe bestellt. Wenn ihr nämlich einfach nur Phở sagt, so wie ich das ehrlicherweise auch bislang immer gemacht habe, dann ist das Wort für Prostituierte. Okay, ich lasse das jetzt unkommentiert so stehen, aber wenn ihr das nächste Mal vietnamesisch essen seid und ein bisschen punkten wollt und zeigen wollt, ihr habt Ahnung, dann baut ihr, wenn ihr eine Rindersuppe bestellt, noch einen kleinen Schlenker hinten dran. Ja, ansonsten merkt man einfach, Essen hat in Vietnam einen extrem hohen Stellenwert. Wenn du durch die Straßen Hanois läufst, hast du wirklich einen Essensstand neben dem anderen. Das meiste spielt sich in sogenannten Suppenküchen ab. Das sind entweder kleine Wagen, die man verschieben kann, oder Feuerstellen auf dem Boden. Gekocht wird meistens in Woks oder es wird gegrillt. Und ja, das meiste so im Kontext Essen spielt sich wirklich auf dem Boden ab. Also es wird auf dem Boden gekocht, es wird danach auf dem Boden gegessen, auf so kleinen bunten Plastikhockern. Und womit ich mich anfangs ein kleines bisschen schwer getan habe, da bin ich ehrlich, du kommst immer wieder an Situationen vorbei, in denen Tiere auf offener Straße auseinandergenommen werden. Meistens sind es Hühner, die gerupft werden, danach irgendwie mit einem Messer zerteilt werden. Es sind Schweine, Kühe. Ja, ich will das gar nicht bewerten, es ist Teil der Kultur. Aber für mich war es zumindest anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Na gut, nachher wird auch noch auf dem Boden abgewaschen. Du hast dann meistens so große Wasserbottiche, da kommt dann das ganze Geschirr rein, das wird einmal geschrubbt und dann, Achtung ihr Lieben, mir ist es zweimal passiert, wird das Ganze einfach mit einem großen Ruck auf die Straße gekippt, das Abwasser, und es ist zweimal auf meinen Füßen gelandet. Ich habe nicht aufgepasst und hatte zweimal klitschnasse Füße. Auch schön, nicht so ganz genau zu wissen, was da alles in dem Wasser drin war, aber na gut, gehört eben auch irgendwie dazu. Ja, und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, das Essen ist extrem gut aus diesen Suppenküchen. Ich esse vor allem in den ersten Tagen meistens Dinge, die entweder einmal gut durchgekocht sind oder gebraten sind, einfach weil es in Vietnam natürlich andere Keime gibt als bei uns in Deutschland. Und ja, dann hat der Magen so ein paar Tage Gewöhnungszeit. Einen Salat würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht essen. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Arten an Suppenküchen gibt und den Tipp würde ich euch auch genauso weitergeben. Es gibt einmal die, die eine Speisekarte mit Fotos haben. Da sind meistens die Touristen, weil es natürlich einfacher ist, ein Gericht auszuwählen. Und es gibt die, die eine Speisekarte nur mit Schrift haben. Und da sitzen meistens die Einheimischen. Und meistens, das kennt ihr, ist es dort, wo die Einheimischen essen, etwas besser. Ja gut, es ist natürlich nur schwierig, sich dann etwas auszusuchen, wenn man so gar nicht versteht, was man da bestellt. Deswegen habe ich es irgendwann so gemacht, dass ich einfach einmal um mich herum geguckt habe, was essen die anderen, was sieht lecker aus. Dann habe ich beim Bestellen da drauf gezeigt, das dahin will ich auch haben. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich bin ehrlich, ich weiß am Ende dann meistens auch nicht, was ich da bestellt habe. Aber man kann ja meistens von der Optik schon so ein bisschen einschätzen, ob einem das schmeckt. Ich habe in Vietnam die Erfahrung gemacht, dass es ein bisschen schwieriger ist, Kontakt mit Einheimischen aufzunehmen, weil viele Menschen eben kein Englisch sprechen. Einige sprechen natürlich ganz fantastisches Englisch, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ein Großteil tut es eben nicht. Deswegen habe ich an einer sogenannten Walking-Tour teilgenommen und das kann ich euch auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es hat richtig Spaß gemacht. Da läuft man mit einem einheimischen Menschen einmal quer durch die Stadt und du siehst wirklich Ecken, die du eigentlich, wenn du einfach nur als Touristin rumgelaufen wärst, niemals gesehen hättest. Du bekommst viele kleine, witzige, spannende, interessante Details an die Hand und irgendwie nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Bei uns war das Luna. Also sie wollte, dass wir sie Luna nennen und meinte, ja, eigentlich heiße ich anders, aber nennt mich einfach Luna. Und ja, mit der sind wir wirklich, ich glaube, 3-4 Stunden einmal durch die Stadt gelaufen. Luna lebt seit 15 Jahren in Hanoi, hat vorher auf dem Land gelebt und sich dann ganz bewusst fürs Stadtleben entschieden. Ja, und wir stapfen jetzt mal gemeinsam los. Ja, Luna war sehr lustig unterwegs und es lag ihr viel daran, dass wir auch irgendwie eine gute Stimmung hatten. Deswegen sind wir als allererstes an einer Bar vorbeigekommen und sie hat uns so ein bisschen was über die Trinkkultur in Vietnam erzählt. Lustigerweise heißt das Wort für Bier sehr ähnlich wie das deutsche Bier, nämlich Bia. Geschrieben B-I-A. Also nicht Bier wie bei uns, sondern Bia. Und wenn man anstößt, sagt man Mot Hai Ba So. Ich habe es mir aufgeschrieben, man spricht es anders aus. Das heißt aber übersetzt so viel wie 1, 2, 3, trinken, yay. genau, fand ich irgendwie ganz lustig. Und was sie uns noch erzählt hat und was ich gar nicht glauben konnte, ich habe euch ja eben schon erzählt, zu diesen Suppenküchen gehören ja auch diese kleinen bunten Plastikhocker. Ne? Das sind meistens kleine Plastiktische mit kleinen Plastikhockern und die prägen das Stadtbild so sehr, aber die sind eigentlich verboten. die Regierung erlaubt das gar nicht, dass man sowas einfach auf der Straße aufbaut. Und deswegen hat sich so ein kleines internes System entwickelt. Ab und zu fährt mal die Polizei vorbei. Und sobald die Polizei am Anfang einer Straße gesichtet wird, spricht sich das, sagt sie, lauffeuerartig rum. Und innerhalb von 45 bis 60 Sekunden, bams, ist die komplette Straße von diesen kleinen Plastikstühlen und Plastikhockern befreit. Ja, und so kann man dann eben die Strafe umgehen. Aber irgendwie auch verrückt, ne? Also wüsste die Polizei nicht, dass das trotzdem praktiziert wird. Aber naja, so funktioniert, sagt sie. Vietnam als Land und vor allem die Vietnamesen und Vietnamesinnen als Menschen zu verstehen, ist es wichtig, dass man sich einmal so ein bisschen mit der Geschichte Vietnams vertraut macht. Ich habe das jetzt für euch einmal versucht, kurz und knackig zusammenzufassen. Ja, sind zum Teil wirklich schlimme Dinge hier im Land passiert. Ich versuche das jetzt aber einfach so ein bisschen sachlich zu halten, eher wie so eine Geschichtsstunde, eine kurze, die Emotionen da rauszuhalten. Das würde jetzt einfach den Rahmen dieser Folge sprengen. Also, Vietnam war fast 100 Jahre lang unter französischer Kolonialherrschaft. Also Vietnam war französische Kolonie. Danach wurde Vietnam zwar unabhängig, es folgte aber der Vietnamkrieg von 1955 bis 1975. Dieser Krieg hat das Land einmal in zwei Teile geteilt, in Südvietnam und in Nordvietnam. Und diese beiden Teile haben sich gegenseitig bekriegt. Das heißt, es gab einen Bürgerkrieg im eigenen Land. Aber es gab on top auch noch zwei Weltmächte, die jeweils eine Seite eingenommen haben. Also der Norden wurde kommunistisch und wurde von der Sowjetunion unterstützt. Und der Süden wurde von den USA unterstützt. Das heißt, du hattest sowohl den Bürgerkrieg als auch diese beiden Weltmächte, die sich auch nochmal gegenseitig bekriegt haben. 1975 dann gab sich Südvietnam geschlagen. Beide Teile des Landes wurden wieder vereint. Und es entstand die Sozialistische Republik Vietnam, die es bis heute gibt. Ihr hört's, als Land hat Vietnam geschichtlich gesehen wirklich ein paar Päckchen zu tragen. Und diese Geschichte hat eben auch noch großen Einfluss auf das Land heute. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Luna hat uns viel dazu erzählt. Unter anderem, dass die Franzosen damals versucht haben, aus Hanoi Klein oder Little Paris zu machen. Also es sollte einfach ein zweites Paris nochmal in Vietnam entstehen. Und das sieht man vor allem im sogenannten French Quarter. Das ist ein französisches Viertel mit großen französischen Prunkbauten. Alles ist super clean. Es ist komplett anders als der Rest der Stadt. Du hast Luxusboutiquen, du hast schicke französische Namen überall, Luxusautos stehen in den Straßen. Es ist sehr, sehr sauber. Und was ich krass fand, auf einmal kommst du an einer katholischen Kirche vorbei, die einfach mal komplett so aussieht wie die Notre Dame in Paris. Völlig verrückt, wirkt tatsächlich ein bisschen deplatziert. Ihr könnt einfach mal googeln, St. Joseph's Cathedral, so heißt die. Guckt euch das mal an, guckt euch ein Bild von der Notre Dame daneben an. Es ist ein bisschen verrückt. Außerdem, eingeführt durch die Franzosen, ist der extreme Kaffeekult, den es in Hanoi gibt. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Du hast ein Kaffeehaus neben dem anderen. Also zum einen gibt es da diesen ganz klassischen vietnamesischen Kaffee. Das ist ja so ein Kaffee, der quasi über einen kleinen Filter direkt ins Glas tropft. Unten ist ganz süße Kondensmilch drin. Aber der neueste Shit ist sogenannter Egg Coffee. Eierkaffee. Den gibt's hier überall. Das ist eine ganz spezifische Spezialität aus Hanoi. Da wird frisches Eigelb mit Zucker und manchmal auch noch mit Kondensmilch schaumig geschlagen. Und da wird dann nochmal ein Espresso reingegeben. Ich hatte anfangs ein bisschen Respekt, das zu probieren, weil da rohes Ei drin ist. Ich habe es dann aber doch mal gemacht und muss eingestehen, das ist extrem lecker. Sehr, sehr lecker. Das ist damals entstanden, weil Milchknappheit herrschte und irgendjemand hat sich dann überlegt, ja, wenn ich keine Milch habe, dann haue ich da einfach ein Ei rein. Und das kam so gut an, dass das jetzt einfach die Kaffeespezialität in Hanoi ist. Wenn ihr da seid, müsst ihr es probieren. Ja, neben der Pho gibt es ja noch ein zweites Nationalgericht, das sogenannte Banh Mi. Das ist ein kleines, belegtes Baguette. Kommt auch noch aus der französischen Zeit. Und ich tue mich manchmal im nicht-europäischen Ausland so ein bisschen schwer mit dem Frühstück, weil man ja oft entweder sehr, sehr süß isst, das mag ich nicht morgens, oder weil man irgendwie Nudel- und Reisgerichte zum Frühstück isst, das ist irgendwie auch nicht meins. Deswegen bin ich hier gerade sehr dankbar, dass es dieses Banh Mi gibt. Das ist dann irgendwie so das klassische Brötchen, ne? Damit komme ich bestens zurecht. Müsst ihr unbedingt probieren, ist sehr lecker. Ansonsten ist auch die Sprache extrem geprägt durch die Franzosen. Also es gibt viele Wörter, die einen französischen Ursprung haben. Und das ist mir irgendwie anfangs gar nicht so aufgefallen, aber jetzt macht es total Sinn, die haben hier ja auch das lateinische Alphabet, also lateinische Schriftzeichen. Nicht wie andere asiatische Länder asiatische Schriftzeichen. Und das macht es als Tourist oder Touristin tatsächlich etwas einfacher, weil du die Möglichkeit hast, Worte wiederzuerkennen. Du kannst sie zwar nicht lesen, aber du kannst wiedererkennen, wie das Wort aussieht oder du kannst es zumindest irgendwie in deiner Sprache lesen. Und ja, dadurch kommst du manchmal ein kleines bisschen besser zurecht, als wenn du jetzt nur asiatische Schriftzeichen hättest. Ja, und was das Land wirklich extrem geprägt hat, muss man sagen, ist, dass die sozialistische Regierung versucht hat, das religiöse Leben extrem zu reduzieren. Ich habe eine Studie gefunden aus 2004, die sagt, dass 81,5% der Vietnamesen und Vietnamesinnen atheistisch sind. Es gibt noch ein paar andere Quellen, die haben irgendwie leicht andere Zahlen. Jedenfalls ist das was, was ich auch extrem spüre. Also ich war zum Beispiel schon mal in Thailand und da hast du ja das Gefühl, es dreht sich alles um den Buddhismus. Du hast diese kleinen Opfergaben überall, du hast Räucherstäbchengeruch in der Luft, du hast sehr viele Tempelanlagen. Ja, und hier ist das eben nicht so. Also du hast auch Religionen immer mal wieder irgendwie, ne? Es gibt Kirchen, Gebetsstätten in unterschiedlichen Formen, aber es ist einfach nicht so ein präsenter Teil des Alltags. So, zum Schluss würde ich gerne noch auf so ein paar zwischenmenschliche Unterschiede eingehen, die mir hier so aufgefallen sind. So ein paar Besonderheiten, an die ich mich auch teilweise ja, erstmal gewöhnen musste. Die eine Sache, die wirklich auffällt, ist, wenn du so durch die Straßen läufst, überall schlafen Leute. Also in den kleinen Läden, die haben ja meistens irgendwie ganz offene Fronten. Siehst du auf einmal ein paar Beine auf dem Boden liegen, da siehst du, aha, da hinten schläft schon irgendwie jemand. Die Leute legen sich teilweise auf die Roller und schlafen. Also so einfach mittendrin, tagsüber, da macht man irgendwie auch gar keinen Hehl raus. Also für mich persönlich ist Schlafen ja eher so was Intimes, da ziehe ich mich zurück, da möchte ich meine Ruhe haben. Und ich bin ja gerade hier bei dieser Gastfamilie und habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich nachmittags mal für ein Stündchen hingelegt habe. Und auf einmal wurde ich angetippt und wurde einfach was gefragt. Da hat sich einfach jemand neben mein Bett gestellt, um sich mit mir zu unterhalten. Ich wurde auch dafür aufgeweckt, weil ich erst etwas irritiert und habe dann aber einfach verstanden, Schlafen ist hier irgendwie was viel Selbstverständlicheres. Das macht man halt ab und zu mal. Und es ist nicht so, ja, nichts, für was man sich irgendwie schämen müsste oder was irgendwie unangenehm ist, sondern es gehört irgendwie so ein bisschen normaler zum Leben dazu. Ja, habe ich mich jetzt dran gewöhnt und rechne auch schon mittlerweile damit, dass mich irgendjemand beim Schlafen weckt. Ja, dann habe ich mittlerweile eine Sache gecheckt, die mir das Leben hier gerade etwas einfacher macht. Es ist einfach ein sehr großer Mentalitätsunterschied. Ich hatte so ein paar Mal die Situation, dass ich auf jemanden zugegangen bin. Ich hatte eine Frage, habe meine Frage gestellt und habe dann eine Antwort bekommen, von der ich mir eigentlich relativ sicher war, dass das nicht stimmen kann. So, mein Bauchgefühl sagte mir, wieso habe ich jetzt ein Ja als Antwort bekommen, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass Nein die richtige Antwort wäre. Oder ich habe es tatsächlich auch mal erlebt, dass ich jemanden etwas gefragt habe, die Person guckt mich an und wendet sich einfach ab und geht. Und ich muss sagen, das hat mich ganz schön beschäftigt, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich mache hier gerade irgendwas super Unverschämtes, ich mache hier irgendeinen gravierenden Fehler. Und deswegen habe ich ein bisschen zu dem Thema recherchiert und habe herausgefunden, dass das etwas mit Gesichtsverlust zu tun hat oder haben kann. Ne, es sind auch nicht alle Menschen gleich, ja. Aber es ist weit verbreitet, dass man der Meinung ist, wenn man die Antwort auf eine Frage nicht kennt oder wenn man eine Frage nicht verstanden hat und jetzt quasi zugeben müsste, ich habe es nicht verstanden oder ich kenne die Antwort nicht, dass man dann sein Gesicht verliert, sein Ansehen verliert, seinen Ruf verliert. Und es ist eben weniger unangenehm, dann einfach irgendetwas zu antworten. Vielleicht ein Ja, obwohl man gar nicht weiß, dass Ja die richtige Antwort ist. Oder sich im Zweifel einfach abzuwenden, ist weniger unangenehm, anstatt zuzugeben, sorry, ich weiß es nicht. Es ist einfach ein Mentalitätsunterschied, den man aber verstehen muss, den man kennen muss, damit man das Ganze irgendwie, ja, dass man die Situation irgendwie checkt. So, das habe ich jetzt verstanden und wann immer ich das Gefühl habe, vielleicht hat die Person nicht so ganz verstanden, was ich von ihr will, versuche ich das nochmal irgendwie in Google Translator einzugeben. Und es sind ja auch nicht alle Menschen so, ne? Also einige fragen dann auch 5-mal nach, bis sie wirklich verstehen, was ich von ihnen will. Wollte ich auf jeden Fall nur einmal teilen, falls ihr auch mal hier seid, dass ihr nicht irritiert seid, dass die Menschen irgendwie zum Teil anders reagieren, als ihr das kennt oder gewohnt seid oder es selber machen würdet. Genau. So, ich würde diese Folge gerne musikalisch beenden. Mir ist nämlich eine Sache schon am ersten Tag aufgefallen. Vietnam liebt Karaoke, die große Show, die große Bühne, am liebsten mitten in der Einkaufszone, auf offener Straße, unabhängig davon, ob man jetzt Talent hat oder nicht. Also es ist wirklich lustig. Am ersten Abend war ich zum Beispiel abends nochmal essen, nochmal eine Runde draußen. Und da war wirklich im Abstand, ich würde sagen von 15 Metern, ein Karaoke-Stand neben dem anderen. Und das findet dann auch nicht irgendwie in den Bars statt oder so, sondern wirklich auf offener Straße. Du wirst da beschallt. Ihr habt ja keine Vorstellung. Und deswegen habe ich euch jetzt ein paar Soundschnipse mitgebracht. Einfach mal zurücklehnen, einfach mal genießen. Welcome to Vietnam. Ja, okay. Ihr seid vielleicht jetzt einfach gar nicht so in Partystimmung, ist nicht der richtige Song für euch. Ihr sehnt euch vielleicht eher nach was Romantischerem oder so. Gar kein Problem, habe ich auch im Petto. Also, bitteschön, das hier ist nur für euch. Ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen. Ich muss nämlich wirklich gestehen, ich singe nicht besser. Im Gegenteil, ich singe wahrscheinlich sogar noch wesentlich schiefer. Und es ist ja auch schön und es zeugt ja auch von Lebensfreude. Und die Leute sind gut drauf. Und ganz ehrlich, wenn man Spaß an Singen hat, dann soll man das genauso machen. Und ich bin selber einfach nur zu feige. So, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich weiß, dass das produktionstechnisch eine schwierige Folge war. Ich habe nur meinen alten Laptop dabei, auf dem nicht mein eigentliches Schnittprogramm läuft. Ich habe auch nicht mein richtiges Mikrofon dabei. Es gab viele Hintergrundgeräusche. Also umso dankbarer bin ich, dass ihr wirklich bis hierhin durchgezogen habt. Wie anfangs angekündigt, wird es einen zweiten Teil geben, in dem spreche ich über meine Zeit bei der vietnamesischen Familie, bei der ich jetzt gerade lebe. Und ich sag mal so, das sind nochmal ganz andere Einblicke. Also das ist wirklich Vietnam 100% durch und durch, gar nicht touristisch, irgendwo am Ende der Welt. Eine sehr besondere Zeit, über die ich sehr gerne sprechen möchte. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, dass sich meine Produktionsbedingungen bis dahin ein bisschen verbessert haben. Falls nicht, müsst ihr nochmal da durch. Ich gebe mir Mühe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch die eine Minute extra Zeit hättet. Vielleicht dauert es auch nur 30 Sekunden. Und einmal bei Spotify oder bei Apple Podcast vorbeischaut, um mir eine Bewertung dazulassen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Daumen hoch, Sternebewertung, was auch immer. Egal, ich nehme alles. Ich freue mich über alles. Und falls es gerade nicht passt, auch gar kein Problem. Dann sage ich einfach mal, bis bald. Macht's euch schön, habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss!